Ja, wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir auch einige Lehrstunden immer wieder uns damit befassen wollen, was wir in unserer Gemeindeordnung haben. Denn das ist doch ein Dokument, das für uns grundlegend ist, wenn vielleicht auch nicht ganz so lehrmäßig entscheidend wie unser Glaubensbekenntnis, aber eben worin wir unser Zusammenleben als Gemeinde ja irgendwo so ein bisschen aufgeschrieben haben, wie wir uns das so vorstellen. Und das fanden wir irgendwie ganz wichtig, dass wir uns das auch mal vor Augen führen als Gemeinde miteinander. Und das würde ich einfach gerne so immer wieder mal in Lehrstunden auch aufgreifen und eben auch heute. Wir hatten uns ja schon mal grundsätzlich Gedanken dazu gemacht, wieso es biblisch gerechtfertigt ist, so eine Gemeindeordnung auch zu haben und warum es sinnvoll und hilfreich ist, dass wir als Gemeinde so etwas haben, auch in geschriebener Form. Wir wollen heute dann einen Schritt weitergehen. Dann fängt unsere Ordnung, sozusagen nach diesem mehr oder weniger Vorwort, damit an, dass es eine ganz kurze, dreizeilige Präambel hat. Präambel, ein Wort, das man eigentlich eher aus Rechtstexten kennt. Und im Grunde ist unsere Ordnung ja auch ein Rechtstext, was wir zum Beispiel finden in Deutschland, in unserem Grundgesetz. Da steht vorne dran so eine Präambel, wo drin steht, auf welche Gruppe von Menschen sich das Ganze bezieht. Und in unserer Präambel heißt es hier, wir, die Glieder der evangelisch-reformierten Baptistengemeinde, unterstellen uns freiwillig folgender Gemeindeordnung. Wir sind überzeugt, dass in ihr geschrieben ist, was zu einem ordentlichen Gemeindeleben nach der Heiligen Schrift gehört. Die Glieder, wir sprechen ja eigentlich oft bewusst von Gliedern und nicht von Mitglied. Denn Mitglied, das hat mehr so einen Charakter von Verein und ich bin so aufgrund meines eigenen Willens da drin. Ein Glied, das bezieht sich hier eher von dem Wort her auch darauf, dass wir ein Teil sind an einem Körper, an einem Leib, an dem Leib Christi. Wie wir es gestern Nachmittag auch gelesen haben in 1. Korinther 12, das ist so das biblische Bild. Wir gehören zusammen als ein Leib und jeder hat seinen Teil als ein Glied an diesem Leib. Und wir sind solche in Christus vereinigte Menschen und sind Brüder und Schwestern, die in Christus vereint den Glauben miteinander leben wollen. Danach nennen wir unseren Namen, da sprechen wir später gleich bald noch drüber. Und dann heißt es hier, wir unterstellen uns freiwillig der Gemeindeordnung. Und das ist ein ganz wesentlicher Moment. Eine solche Gemeindegliedschaft ist eine freiwillige Sache. Dazu kann man niemanden zwingen und darf man auch niemanden zwingen. Das ist auch etwas, was wir als Baptisten sicherlich noch in einem höheren Maße betonen, als solche, die volkskirchlich denken oder auch Kinder mit in die Gemeinde hineintaufen wollen und solche Dinge. Wir kommen freiwillig zusammen. Das ist auch ein wichtiges Kapitel in unserem Glaubensbekenntnis über die Freiheit des Gewissens. Das war das Kapitel 21, glaube ich. Ist das richtig? 21, ja, über die christliche Freiheit und die Freiheit des Gewissens. Ein ganz, ganz wichtiges Grundanliegen ist es, dass wir freiwillig uns verbunden haben miteinander. Nicht, weil wir an einem bestimmten Ort, in eine bestimmte Familie hineingeboren sind, sondern weil wir auch der Überzeugung sind, dass das Gott wohlgefällig ist, was wir hier tun. Und so treten wir ein miteinander in diesen Bund als Gemeinde und unterstellen uns freiwillig dieser Gemeindeordnung, die wir uns gegeben haben, in der aufgeschrieben stehen soll, was die Bibel über ein ordentliches Gemeindeleben sagt. Hier sollen biblische Prinzipien und Anordnungen geschrieben stehen, die unser Gemeindeleben eben regeln. Und wir sind eben solche, die sich bewusst mit Verstand und Vernunft freiwillig überzeugt der Heiligen Schrift unterstellen und das eben hier auch gemeinsam tun. Und das wollen wir hier dann auch zum Ausdruck bringen, dass wir so eine freiwillige Gemeinde sind. Und das Ganze unter der Herrschaft Jesu Christi, als unserem Herrn und König. Und das wollen wir tun zu seiner Ehre. Wie es im 1. Korintherbrief heißt, im 10. Kapitel, Vers 31, ob man isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und um Gott zu verherrlichen und um Christus und seine Herrschaft zu leben, ist es eben wichtig, dass wir auch verstehen, wie Christus sich seine Gemeinde vorstellt, wie er sich das wünscht. Und hier ein ganz wichtiger Grundtext für diese ganze Frage finden wir in 1. Korinther Kapitel 14, wo Paulus mal so ein paar Dinge anspricht, wie Christus sich Gemeinde vorstellt. Und im 1. Korintherbrief merken wir, naja, das ist gerade so eine Gemeinde, wo manches so ein bisschen aus dem Ruder lief. Und deshalb nagelt er sie nochmal genau darauf fest und sagt, denk mal dran, das ist, was Christus möchte von seiner Gemeinde. 1. Korinther 14, Vers 26. Alles geschehe zur Erbauung, heißt es da am Ende dieses Verses. Und in Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist. Und in Vers 40 dann noch, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Also das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip, das Paulus hier aufgreift und sagt, hier Gemeinde ist ein Ort, da ist nicht einfach Chaos, sondern Ordnung. Und Christus regiert keinen anarchistischen Haufen, sondern er ist König. Und er möchte, dass es auch ordentlich zugeht. Und dazu soll uns dann eben auch eine Gemeindeordnung helfen. Dass wir in einer ordentlichen Art und Weise, wie es Gottes eigenem Wesen entspricht, miteinander als Gemeinde leben. Und dazu soll uns diese Gemeindeordnung eben dienen und Hilfe und Mittel sein. Das ist so das Grundsätzliche, weshalb wir das hier so voranstellen. Wenn wir dann ins nächste Kapitel gucken, dort geht es um den Namen. Wir haben uns einen Namen gegeben und begründen das dann in dem ersten eigentlichen Paragraphen dann in dieser Gemeindeordnung. Wir sind durch Gottes Gnade eine Gemeinschaft der Kinder Gottes, Schafe seiner Herde, und haben als solche keinen anderen Namen oder Titel außer denen, die uns Gott gegeben hat. Aber damit uns der Staat und alle anderen Menschen erkennen und uns von anderen Gemeinden unterscheiden können, ist der Name dieser Gemeinde Evangelisch-Reformierte Baptistengemeinde. Wir heißen evangelisch-reformiert, da wir mit den Reformatoren im 16. und 17. Jahrhundert die Lehren des Wortes Gottes über alle menschlichen Lehren und Traditionen stellen. Wir halten an den Prinzipien der Reformation fest. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Gratia, allein aus Gnade. Sola Fide, allein durch Glauben. Und Solus Christus, allein Christus. Wir heißen Baptisten, da wir glauben, dass die Taufe nur für solche ist, die ein glaubwürdiges Zeugnis ihres Glaubens an Jesus Christus ablegen. Wir streben danach, unsere Kinder in der Furcht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Wir taufen sie aber nicht, bis sie selbst ihren Glauben an Jesus Christus bezeugen. Wir heißen Gemeinde, wobei wir davon überzeugt sind, dass eine wahre Gemeinde wenigstens drei Kennzeichen aufweist. Treue Predigt des biblischen Wortes, treue Beachtung von Taufe und Abendmahl und treue Anwendung von Gemeindezucht. In diesem Sinne halten wir an einer biblischen Lehre von der Gemeinde fest und trachten danach, andere Gemeinden nach den Lehren der Heiligen Schrift, und trachten danach, unsere Gemeinde nach den Lehren der Heiligen Schrift zu ordnen. Wir beginnen hier mit einem einleitenden Satz, den wir durchaus mal ins Licht stellen müssen, denn was wir tun wollen, ist, dass wir biblisch sein wollen, indem wir als Gemeinde miteinander leben. Und wir haben hier in diesem einleitenden Satz geschrieben, wir sind durch Gottes Gnade eine Gemeinschaft der Kinder Gottes, Schafe seiner Herde, und haben als solche keine anderen Namen oder Titel außer denen, die uns Gott gegeben hat. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann stellen wir sehr bald fest, dass Gott dort von den Gläubigen spricht, aber nicht, dass sie einen bestimmten Namen im Sinne einer Denomination haben oder einer Konfession haben. Die Heilige Schrift nennt die Gläubigen Heilige, Schafe seiner Herde, manchmal auch Gerechte oder heilige Brüder. Das sind Begriffe, die wir in der Bibel finden für die Gläubigen, für die, die zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Beispielsweise in den Briefanfängern der Briefe, die Paulus schreibt, im ersten Korintherbrief, im zweiten Vers, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jenem Ort in unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Da sehen wir die Namen, die die Heilige Schrift den Gläubigen zuspricht. Und da steht nichts von evangelisch-reformierten Baptisten. Also das ist so, wir erklären auch, wieso wir das dann dennoch tun, dass wir uns diesen Namen geben. Im Psalm 100, Vers 3, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Das ist eine biblische Begrifflichkeit für die Gemeinde Gottes, die Herde seiner Weide. Und in dem Sinne haben wir auch keinen anderen Namen. Wir wollen dem nichts hinzufügen. Wir wollen uns unter die Schrift stellen. Doch ist es so, dass diese Begriffe dann auch unter Umständen bald an ihre Aussagekraft verlieren. Es gibt gute Begriffe wie katholisch oder orthodox, die heute völlig andere Bedeutung angenommen haben, die wir eigentlich nicht mehr so für uns verwenden wollen. Wir tun das einmal im Bekenntnis an einer Stelle, aber wir würden nicht sagen, wir sind eine katholische Kirche. Das würde missverstanden werden. Ja. Und viele Sekten bedienen sich biblischer Titel, sodass sie eigentlich dann auch unbrauchbar geworden sind. So dass man da in eine Schwierigkeit gerät. Ja? Sollen wir einen ganz biblischen Begriff nehmen und sagen, wir sind Gemeinde Gottes und schreiben das drauf. Oder manche haben gesagt, wir sind die Versammlung, weil das eher irgendwie dem ursprünglichen Wort vielleicht näher kommt. Oder wir wollen keinen anderen Namen haben, wir wollen einfach sagen, wir sind eine christliche Gemeinde. Aber das wäre so etwas, da entweder gibt es Gemeinden, die sich so nennen, ganze Gemeindebünde, die sich so nennen, also Gemeinde Gottes, das wäre eine pfingstkirchliche Gemeindevereinigung normalerweise. Es gibt da noch eine zweite Art von Gemeinde Gottes, die sind dann auch aus der Heiligungsbewegung heraus, nur als Beispiel. Und es wäre missverständlich, wenn man sich einen solchen Titel geben würde, einen solchen Namen tragen würde, der dann missverstanden wird. Und deshalb machen wir hier diesen Schritt, den wir dann eben auch begründen. Aber damit uns der Staat und alle anderen Menschen erkennen und uns von anderen Gemeinden unterscheiden können, ist der Name dieser Gemeinde Evangelisch-Reformierte Baptistengemeinde. Also wir behaupten nicht, dass dieser Name irgendwo in der Bibel steht, auch wenn wir biblisch sein wollen. Aber wir wollen uns eine eindeutige Bezeichnung geben, damit man uns erkennt, damit man weiß, das ist diese Gemeinde und damit man uns nicht verwechselt und etwas hier vermutet, was hier nicht ist. Und wenn wir das tun, dann bedienen wir uns von Wahrheiten, die der allgemeinen Offenbarung entsprechen, die auch in unserem Kapitel, in unserem Bekenntnis im ersten Kapitel im sechsten Abschnitt angesprochen werden, dass das auch solche Dinge mal geben kann, dass wir die so regeln, weil es eben in dieser Welt notwendig ist. Und das Verhältnis zu allen Menschen, zur Regierung aufzuschreiben, deshalb wollen wir uns einen Namen geben. Und wir haben uns ganz bewusst dafür entschlossen, den Namen so zu wählen, wie wir das hier getan haben, mit einigen Grundüberzeugungen, die ich gleich anführe. Man hätte ja auch andere Dinge nehmen können. Man hätte sicherlich einen Namen wählen können, der auch passend ist. Mir persönlich hätte es immer gut gefallen, wenn wir uns Kreuzgemeinde genannt hätten, aber das geht hier in Wetzlar nicht, weil es hier eine landeskirchliche Gemeinde gibt, die diesen Namen hat. Ja, also das wäre auch was sehr Zentrales gewesen, zum Beispiel. Ja. Aber wir haben uns dann entschlossen, einen Namen zu wählen, der uns im Grunde einordnet, einsortiert in das größere Bild der christlichen Kirche in dieser Welt. Der Name heißt Evangelisch-Reformierte Baptisten. Wir haben diesen Namen Evangelisch-Reformiert gewählt, weil wir mit den Reformatoren im 16. und 17. Jahrhundert schreiben wir hier die Lehren des Wortes Gottes über alle menschlichen Lehren und Traditionen stellen. Wir halten an den Prinzipien der Reformation fest, sola scriptura, allein die Schrift, sola gratia, allein aus Gnade, sola fide, allein durch Glauben und solus Christus, allein Christus. Also, das heißt, wir stehen damit auf dem Boden dessen, was vor allen Dingen im 16. Jahrhundert mit Martin Luther angefangen hat in der Reformation, wo man die Heilige Schrift wieder als die Norm, als die einzig maßgebende Norm für christliches Leben erkannt hat. Und wir sind eben auch Teil dieser großen evangelischen Kirche, aber dann eben auch reformiert. Das heißt, da gibt es dann ja eine große Unterscheidung zwischen denen, die lutherisch geblieben sind oder gewesen sind, und denen, die reformiert sind, die eher in den Lehrtraditionen Johannes Calvins stehen und deshalb evangelisch reformiert. Dann wird es schon ein bisschen kleiner, also was unter diesem großen evangelischen und evangelischen Kirchen zu finden ist. Aber mit diesen teilen wir eben diese Grundüberzeugungen. Zumindest mit denen, die noch auf dieser Basis leben, die sie damals bekommen haben. Diese Grundüberzeugungen, die Schrift allein, aus Gnade allein, allein durch Glauben, Christus allein. Und dann nennen wir uns auch Baptisten, weil wir uns dann eben von diesen kindertäuferischen Kirchen auch unterscheiden. Wir schreiben das hier, wir heißen Baptisten, da wir glauben, dass die Taufe nur für solche ist, die ein glaubwürdiges Zeugnis ihres Glaubens an Jesus Christus ablegen. Wir streben danach, unsere Kinder in der Furcht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Wir taufen sie aber nicht, bis sie selbst ihren Glauben an Jesus Christus bezeugen. Über die Taufe hatten wir ja auch erst kürzlich zwei Lehrstunden gehabt. Und das ist natürlich ein ganz wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Kirchen, die eben auch Säuglinge taufen. Und schließlich erklären wir hier noch, wieso wir uns auch Gemeinde nennen. Ja, wir heißen ja evangelisch, reformierte Baptisten, Gemeinde. Denn wir sind davon überzeugt, dass eine wahre Gemeinde wenigstens drei Kennzeichen aufweist. Das sind drei Kennzeichen, die auch in dieser reformiert-kalvinistischen Lehrtradition stehen, die man sehr früh festgesetzt hat und gesagt hat, daran kann man erkennen, ob eine Gemeinde biblisch korrekt ist, ob es eine wirkliche Gemeinde Jesu Christi ist. Erstens, treue Predigt des biblischen Wortes. Zweitens, treue Beachtung von Taufe und Abendmahl. Wobei wir natürlich bei der Taufe dann eine andere Auffassung haben als die viele andere. Und drittens, eine treue Anwendung von Gemeindezucht. Und diese drei klassischen Kennzeichen, was kennzeichnet eine biblisch geordnete Gemeinde? Die haben wir hier auch aufgenommen. Und in diesem Sinne halten wir an einer biblischen Lehre von der Gemeinde fest und trachten danach, unsere Gemeinde nach den Lehren der Heiligen Schrift zu ordnen. Also die geballte Ladung, was wir sind, warum wir das sind, welche Schublade wir im Grunde einzusortieren sind, hier in diesem Namen vereint. Man hätte das anders machen können, aber uns schien es wichtig, dass wir auch durch diesen Namen nach außen sofort transparent kommunizieren und bekennen, wovon wir überzeugt sind. Ja, steht da ein Name dran, wie christliche Gemeinde? Da steht jemand davor, der vielleicht auch christliche Überzeugungen hat, er weiß nicht, was er erwarten würde. Und jemand, der schon ungefähr so ein bisschen Ahnung hat, der weiß auch in etwa, was er erwarten kann, wenn er liest, evangelisch, reformierte Baptistengemeinde, sodass es von vornherein auch nach außen getragen ist und klar ist, das ist, was dahinter stecken soll. Das ist der Gedanke davon. Wie gesagt, man kann das anders regeln, aber uns schien es sinnvoll, das so zu tun, damit man auch weiß, wer wir sind, hier am Ort und darüber hinaus, und dass man das eben klar einsortieren kann. Deswegen haben wir diesen Namen. Und an dieser Stelle ist es ein Akt dessen, dass wir vernünftig sein wollen, wie wir es in unserem Bekenntnis schreiben, im ersten Kapitel, im sechsten Abschnitt. Es ist nicht in dem Sinne biblisch. Da steht nirgends das Wort evangelisch, reformiert, baptistisch. Finden wir in der Bibel nicht. Dennoch wollen wir biblisch sein. Wir haben das hier begründet. Ich möchte jetzt aber vor allen Dingen auch Zeit nehmen, den zweiten Abschnitt mit uns anzusehen, wo es um Autorität, Gemeindeleitung und Zusammenarbeit geht. Denn das, denke ich, sind drei sehr, also es ist ein Abschnitt, aber mit drei Unterabschnitten, der sehr, sehr grundlegend ist, dass wir den gut verstanden haben und gut verinnerlicht haben, denn dann sind wir, denke ich, auch auf der richtigen Seite und kommen hoffentlich gut voran. Das Erste, was wir hier in diesem Abschnitt schreiben, geht um Autorität. Autorität ist die Frage, wer hat was zu sagen? Wer regiert hier eigentlich? Wer bestimmt hier? Und hier schreiben wir sehr grundlegend, wir erkennen in der Gemeinde keine andere Autorität an, als allein unseren Herrn Jesus Christus, der das Haupt der Gemeinde ist. Wir nehmen die Heilige Schrift als die allein entscheidende und bindende Autorität an, die uns von Christus für alle Angelegenheiten des Glaubens und Lebens gegeben ist. Diese Autorität ist für jedes Glied dieser Gemeinde bindend. Diese Gemeinde ist eine Theokratie, die Christus als ihren Herrscher und König ansieht, dem liebevolle Hingabe gebührt. Die Autorität in der Gemeinde ist keine andere Autorität, wir erkennen in der Gemeinde keine andere Autorität an, als allein unseren Herrn Jesus Christus, der das Haupt der Gemeinde ist. In der Gemeinde gibt es keine andere Autorität als Jesus Christus allein. Keine Autorität außer Christus. Und das bedeutet sehr viel, dieser Satz. Denn andere Kirchen regeln das anders. Wir haben keine übergemeindliche Hierarchie. Man kennt das aus anderen Kirchen. Da gibt es dann vielleicht Synoden, die oben drüber stehen und der Gemeinde etwas diktieren. Oder Bischöfe, die über mehrere Gemeinden gesetzt sind und denen was zu sagen haben. Bis hin zu einer Papstkirche, wo dann irgendwo in Rom ein Mensch etwas entscheidet, was irgendwo in einer Gemeinde geglaubt werden soll. So etwas, glauben wir, ist nicht biblisch. Keine übergemeindlichen Hierarchien. Auch der Staat hat keine Autorität in der Gemeinde. Auch das erkennen wir nicht an. In der Gemeinde herrscht allein Christus. Und sie ist allein dem Herrn Jesus Christus unterstellt. Im zweiten Abschnitt beschreiben wir dann, wie das ordentlich vor Ort zugehen soll. Aber das ist erstmal das ganz, ganz Grundlegende. Im Epheserbrief im 5. Kapitel in Vers 23 lesen wir, der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist der Heiland des Leibes. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und wenn wir bekennen, was wir vorhin gesagt haben, Solus Christus, Christus allein, dann bekennen wir das. Christus ist der Herr in dieser Gemeinde. Er regiert in dieser Gemeinde. Die Frage ist, wie tut er das? Das lesen wir dann gleich in dem nächsten Satz ein Stück weiter. Wir nehmen die Heilige Schrift als die allein entscheidende und bindende Autorität an, die uns von Christus für alle Angelegenheiten des Glaubens und Lebens gegeben ist. Die Heilige Schrift, die Bibel. Sie ist das Mittel, in dem Gott uns seinen Willen kundtut. Wir sagen, wir haben sie von Christus empfangen, wie wir es hier lesen. Und Christus regiert die Gemeinde und hat uns dabei nicht im Dunkeln darüber gelassen, was er möchte, was sein Wille ist für uns. Christus, das ewige Wort Gottes, hat seinen Willen in der ganzen Heiligen Schrift kundgetan. Und da können wir dankbar dafür sein, denn wir müssen uns nicht hinsetzen und so für uns so drüber grübeln, naja, was ist jetzt so Gottes Wille für uns und wie ist das für mich und welchen Eindruck habe ich jetzt? Wir haben Gottes Wort. Und wir können die Heilige Schrift aufschlagen und das sollen wir auch tun. Und darin finden, was Christus möchte. In Jesaja heißt es im 8. Kapitel, Vers 20, hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Jesaja lebt auch in einer Zeit, in der sich das Volk ein Stück weg abgewandt hat von dem geoffenbarten Wort Gottes. Und er sagt, da müsst ihr hin. Sonst gibt es keine Hoffnung. Und dann natürlich dieser uns hoffentlich allen sehr bekannte Abschnitt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, ab Vers 14. 2. Timotheusbrief, in Kapitel 3, ab Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zur gelegenen und ungelegenen Zeit, überführe, weise zurecht, erwarne, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Diese menschliche Neigung, von Gottes Wort abzuweichen, irgendetwas Eigenes an diese Stelle zu setzen, finden wir natürlich in den Jahrhunderten immer wieder und in unserer Zeit auch ganz mächtig. Aber wir erkennen als einzige Autorität, durch die Christus seine Gemeinde regiert, das geoffenbarte Wort Gottes der Heiligen Schrift an. Und das ist die Autorität Jesu, die er in seiner Gemeinde hat, als das Haupt der Gemeinde, die er ausführt durch die Autorität der Heiligen Schrift, in der er sich uns geoffenbart hat. Und ein Jünger Jesu wird genau daran erkannt werden, ob er in dem bleibt, was in Gottes Wort geschrieben steht. Jesus sagt es mal in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Oder im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 13, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte. Oder in Kapitel 6, Vers 3, 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 3, Entschuldigung. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. Wir können diese Fragen nach der Autorität in der Gemeinde nicht leicht nehmen. Wir erkennen als einzige Autorität Jesus Christus, den Herrn und das Haupt der Gemeinde. Und wir unterstellen uns seiner Autorität, indem wir sein geoffenbartes Wort befolgen. Denn so spricht er zu uns und so übt er diese Autorität in unserer Gemeinde auch aus. Was bedeutet das für jeden Einzelnen? Wir schreiben das hier auch. Diese Autorität ist für jedes Glied dieser Gemeinde bindend. Wir haben schon öfter mal darüber geredet, wer kann Gemeindeglied werden, wer nicht. Und wir haben auch immer gesagt, ja, oder schreiben das auch später, grundsätzlich muss man übereinstimmen mit dem, was wir als biblische Lehren anerkennen und was in unserer Gemeindeordnung steht. Und da mag es mal sein, dass an der einen oder anderen Stelle einer Fragen hat oder sagt, da bin ich nicht wirklich überzeugt. Aber wenn jemand kommt und sagt, naja, die Bibel ist ein schönes Buch, aber da sind auch Fehler drin und so richtig glauben will ich die nicht, der kann hier kein Gemeindeglied werden. Das ist Grundsatz, der erwartet wird von jedem. Die Heilige Schrift ist die Autorität, die hier gilt. Das kann nicht hintergangen werden. Wie wissen wir, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir ihn lieben, dass wir zu ihm gehören? Jesus sagt es in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr mein Wort befolgen. Ja? Und in 2. Chronik lesen wir beispielsweise mal ein alttestamentliches Beispiel in 2. Chronik 15, Vers 12. Sie traten in den Bund des Herrn, in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Und das soll uns auch als neutestamentliche Gemeinde auszeichnen. Christus mit ganzem Herzen zu lieben und ihn zu suchen und uns nach ihm zu sehnen. Und wir wollen gemeinsam so verbunden sein, seinen Willen zu tun. Wir gehören zu ihm und in seinem Wort finden wir, was ihm gemäß ist. Wir schreiben dann in dem letzten Teil dieses ersten Abschnitts, diese Gemeinde ist eine Theokratie, die Christus als ihren Herrscher und König ansieht, dem liebevolle Hingabe gebührt. Theokratie, das heißt eben ein Gebilde, in dem Gott regiert. Und das ist das ureigene Wesen der Gemeinde. Christus ist unser Herrscher und König. Und er ist die einzige Autorität in der Gemeinde. Und er hat uns die Heilige Schrift als Mittel gegeben, um diese Autorität auszuüben. Wir wollen Jesus Christus lieben und uns ihm, unserem Herrn und König, unserem Erlöser hingeben und ihn in allen Dingen unterstellen. Das ist das Erste, was hier steht über Autorität. Dann aber ein Zweites über Gemeindeleitung. Da fragt sich vielleicht ein oder andere jetzt schon, ja, wie sieht das denn konkret dann aus? Und warum haben wir hier auch eine Gemeindeleitung? Wenn Christus die Gemeinde regiert und sein Wort die Gemeinde regiert, wieso brauchen wir da noch sowas wie Älteste in einer Gemeinde, Pastoren? Was ist der Wille Christi? Wir bekennen hier in diesem, oder wir schreiben hier in diesem zweiten Abschnitt, wir glauben, dass Christus die Gemeinde durch die Heilige Schrift mit der Hilfe von Ältesten leitet, die gewählt und ordiniert werden und denen sich die Gemeindeglieder nach allgemeiner Zustimmung gemäß den Anweisungen der Heiligen Schrift unterordnen. Zu allen Zeiten und in allen ihren Tätigkeiten sind die Ältesten selbst der Autorität der Heiligen Schrift unterworfen. Wir glauben, dass Christus die Gemeinde durch die Heilige Schrift mit der Hilfe von Ältesten leitet. Jetzt bewegen wir uns ganz weit weg von dem, was vielleicht sehr subjektiv sein kann. Da ist ein Gläubiger, der sagt, Christus ist mein Herr, ich lese meine Bibel, ich glaube, was in der Bibel steht, ich will Christus nachfolgen, ich tue das für mich und wir können ja auch zusammenkommen als Gemeinde und jeder tut das für sich. Jetzt geht es hier einen Schritt weiter, dass eben nicht jeder tut, was so seiner Meinung nach richtig ist. Es soll nun darum gehen, wie Christus seine Autorität und die Autorität seines Wortes in der Gemeinde selbst ausübt. Und wie entspricht das der Schrift und seinem Willen? Wie soll das in einer ordentlichen Art und Weise geschehen? Die Autorität, die wir als Älteste in einer Gemeinde haben, ist einzig darin begründet, dass wir die Autorität Christi repräsentieren sollen. Und diese Autorität, die wir hier ausüben dürfen, geht auch nur so weit, wie sie der Autorität der Heiligen Schrift entspricht, wie wir Gottes Wort richtig lehren und auslegen und anwenden. Nicht darüber hinaus. Aber wir werden gleich sehen, wie biblisch das ist und wie richtig das auch ist. Wie werden Älteste in einer Gemeinde bestimmt? Wir haben hier geschrieben, die gewählt und ordiniert werden, denen sich die Gemeindeglieder nach allgemeiner Zustimmung gemäß den Anweisungen der Heiligen Schrift unterordnen. Wir werden in Kapitel 9 später eines Tages mal hoffentlich auch noch darüber reden, über die Ämter in der Gemeinde. Aber wir finden das eben als biblische Ordnung, die Christus auch so eingesetzt hat. Wir lesen beispielsweise in der Apostelgeschichte darüber, wie Gemeinden entstanden sind. Und diejenigen, die besondere Verantwortung für die Gemeinden hatten, setzten dort mehrere Älteste ein. Auch das ist eine unserer Überzeugungen, dass möglichst eine Gemeinde nicht von einem Mann geleitet wird, sondern von einem Gremium an mehreren Ältesten. Zwei ist auch schon mehrere, aber es könnten auch noch mehr sein, wir waren auch schon mal drei. Aber eben mehrere Älteste in jeder einzelnen Gemeinde. Und da setzen die Apostel Älteste ein, damit sie diese einzelnen Versammlungen von Gläubigen eine ordentliche Leitung haben. Damit das Wort Christi im Leben dieser Gemeinschaften eingepflanzt werden würde. Eine wichtige Stelle, wo wir das finden, ist in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 21 bis 23. Es ist ihnen... Nee, das ist der falsche Vers. Ich bin Kapitel 21. Entschuldigung, Kapitel 14, Vers 21 bis 23. Und als sie jeder Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Und dann kommt dieser Satz: Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an dem sie gläubig geworden waren. Und was bedeutet das? Und das, sicherlich sind die Ausleger sich nicht hundertprozentig einig, aber es heißt hier, als sie ihnen in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, hat etwas damit zu tun, dass vermutlich die Leute, auch die Gemeindeglieder, durch Handaufheben in dem Fall oder eben durch Abstimmung gezeigt haben, wer Ältester in der Gemeinde auch sein soll. Die Gemeinde war dort mit hoher Wahrscheinlichkeit aktiv mit einbezogen. Manche übersetzen eben hier an dieser Stelle, sie setzten ihnen Älteste ein. Also dass die Autorität der Apostel, dass sie gesagt haben, du bist das und du bist das, sagt, die müsst ihr nehmen. Aber das ist wohl vom Eigentlichen, wenn man den Text versteht und auch den historischen Hintergrund der Antike mit einbezieht, wie Volksversammlungen, die eben auch Ekklesia hießen, stattfanden und dort auch mit einer ähnlichen Sprache gesprochen wurde, dort waren die Leute gefragt worden. Und die Ältesten wurden eben so eingesetzt. Männer, die bestimmten Anforderungen für das Ältestenamt entsprachen, wie wir es in 1. Timotheus 3 lesen, sind von der Gemeinde zu diesem Dienst bestimmt worden mit der Hilfe der Apostel. Die haben denen da schon geholfen. Es war ja auch eine sehr junge Zeit. Die Gemeinde hat sicher die Aufgabe, diejenigen herauszufinden, die von Gott dazu begabt sind. Was sollen die tun? Die Bibel auszulegen, sie anzuwenden und die Herrschaft Christi in der Gemeinde auch zu repräsentieren. Es sollen solche sein, die fähig sind, die Gesetze des Königs und die Anweisungen Jesu Christi, wie wir sie in seinem Wort haben, in die Gemeinde hineinzubringen, sie erklären, sie anwenden können, sodass wir als Gläubige dann auch danach leben. Das ist die Aufgabe von uns Ältesten. Und das ist die große Qualifikation, die Älteste dann auch von Diakonen unterscheidet, wenn wir das lesen im 1. Timotheusbrief. Ich sage mal im Großen und Ganzen, es sollen Männer sein, die ein anständiges Leben des Glaubens führen in der Nachfolge Jesu Christi. Und dann werden manche Sünden genannt, die einfach unpassend sind, die sie disqualifizieren würden. Aber ein Ältester unterscheidet sich dann davon, dass er eben lehrfähig ist. Heißt es im 1. Timotheusbrief. Und das ist ein wesentlicher Moment, den ein Ältester mitbringen soll. Christus regiert die Gemeinde durch sein Wort und er gebraucht nun Männer dazu, dieses Wort auszulegen, zu predigen und in die Situation hinein anzuwenden. Und das ist die Aufgabe von Ältesten oder Pastoren. Ja? Und insofern ist es unsere Aufgabe als Älteste zu sehen, was ist Christi Wille? Es ist seine Gemeinde, er regiert die Gemeinde, er hat hier die Autorität durch sein Wort. Was lehrt uns Gottes Wort in dieser Situation, in dieser Frage? Und entsprechend dann auch die Gläubigen dazu zu ermahnen, zu ermutigen, anzuweisen und zu lehren. Und das entspricht dem, was das Wesen der Ältesten ausmacht. Ich bin in meiner Vorbereitung irgendwie so fiel mir eigentlich auf, wir haben auch noch nie so richtig mal eine Lehrstunde gehabt über das, was ist eigentlich ein Ältester. Ne? Da haben wir eigentlich auch noch nicht viel zu gesagt. Ich würde gerne mal ein paar Bibelverse mit euch lesen, wo das so ein bisschen charakterisiert wird. Was soll einen solchen Ältesten charakterisieren? In 1. Korinther Kapitel 4. Die ersten beiden Verse. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Diener Christi, also ist schon mal klar, keine Herrscher, sondern Diener, denn Christus herrscht. Im Englischen heißen die Pastoren oder Ältesten dann oft auch Minister, also Diener. Ja? Im Deutschen ist es eher ungebräuchlich, vielleicht dieser Begriff. Aber Diener Christi, Verwalter der Geheimnisse Gottes, ja, die sich eben damit auskennen, was Gott geoffenbart hat, und die treu sind darin. Welchen Dienst haben wir als Pastoren? In 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und durch den Dienst der Versöhnung, uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat, so sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hier ist davon die Rede, dass wir als Pastoren den Dienst der Versöhnung haben, dass wir das Evangelium verkündigen, dass wir an Christi Statt bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Das richtet sich natürlich jetzt erst an Ungläubige, aber das ist der Dienst. Ja, Gesandte an Christi Statt. Oder in Epheser Kapitel 4, die Verse 8 bis 16. Darum heißt es, hinaufgegangen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufsteigen aber, was bedeutet das anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er, Christus, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Da geht es um die Ältesten. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife und zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe, und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Der Dienst der Hirten und Lehrer, die am Ende von Vers 11 erwähnt werden, besteht dann eben darin, die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, für die Erbauung des Leibes Christi. Und dann geht es darum, dass es eben die Aufgabe ist, diesen Leib, diese Herde auch zusammenzuhalten und zu schützen vor Irrtum und Irrlehre und Durcheinander. Ja? Und dazu zu helfen, dass er wachsen kann zur Selbstauferbauung in Liebe. Das ist der Dienst eines Hirten. Wir haben den Dienst, Aufseher zu sein, heißt es in Philipper 1, Vers 1, wo Paulus und Timotheus schreiben, Knechte Christi Jesu und allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Und das kann auch eben bedeuten, dass da auch zurechtgewiesen werden muss. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Und in Hebräer Kapitel 13, Vers 7, 17 und 24, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihrem Glauben nach. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen, es grüßen euch die von Italien. Also, grob dieser Dienst, den uns die Heilige Schrift beschreibt von den Ältesten, den Pastoren, den wir haben, ist, dass wir dafür sorgen, dass Christus in der Gemeinde herrscht, dass seine Autorität umgesetzt wird, indem sein Wort in unserer Mitte regiert und das umgesetzt wird, was er in seinem Wort geoffenbart hat. Und das kann unterschiedlichen Charakter haben. Das kann sein, dass jemand, der sündigt, zurechtgewiesen werden muss. Das kann sein, dass jemand, der entmutigt ist, ermutigt werden muss. Oder dass wir Versöhnung schaffen, wo vielleicht Leute miteinander im Konflikt sind oder ähnliche Dinge. Ja? Aber im Grunde ist es eines dieser schönen Bilder, die die Heilige Schrift immer wieder zeichnet, das Amt des Hirten, der sozusagen die Herde zusammenhält und guckt, dass die Schwachen vielleicht mal ein Stück getragen werden und die Starken auch eine Aufgabe kriegen oder was auch immer. Ja? Also das ist hier so das Bild, das die Heilige Schrift zeichnet, wie Jesus seine Gemeinde ordnen möchte. Das ist keine selbstherrliche Autorität, sondern es ist ein Dienst. Und der Dienst besteht darin, dass wir ganz hinter dem zurücktreten, dass Christus herrscht und es durch sein Wort tut. Das ist die Aufgabe eines Hirten. Und das kann man sich dann ganz gut vorstellen. Wenn man so eine Schafherde hat und jeder meint, er weiß, wo es hingeht, dann geht es in alle Richtungen, aber es geht nicht voran. Ja? Aber wenn dann einer da ist, der mit etwas höher Überblick die ganze Herde leitet, dann geht es hoffentlich auch in eine gute Richtung. Das ist, was wir hier eben über Gemeindeleitung aussagen. Und so zu dem, was die Gemeindeglieder betrifft, ist es eben so. Ja, nee, noch ein nächstes, was die Ältesten betrifft, wird hier eben ausdrücklich nochmal betont, zu allen Zeiten und in all ihren Tätigkeiten sind die Ältesten selbst der Autorität der Heiligen Schrift unterworfen. Ja, wir dürfen uns da nie drüber stellen oder etwas fordern, was darin nicht gefordert wird. Auch wir als Älteste sind sündige Menschen. Wir brauchen die Vergebung Jesu Christi. Wir sind schlicht und einfach Brüder, die eine besondere Aufgabe vom Herrn empfangen haben. Wir haben eine Verantwortung für die uns anvertrauten Seelen und müssen treu drin sein, die guten Gaben Gottes zu verteilen. Paulus sagt einmal in 2. Korinther 1, 24, nicht, dass wir über eure Seelen herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Und in 2. Korinther 4, Vers 5, wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Wir sind Diener und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Als solche haben dann Älteste auch einen gewissen Schutz. Das heißt einmal, gegen sie soll man keine Klage annehmen, außer von zwei oder drei Zeugen. Aber auch wir Älteste sind nicht frei von Sünde. Lasst uns dieses Grundprinzip gut verstehen und verinnerlichen. Christus, das Haupt der Gemeinde, er regiert seine Gemeinde durch sein Wort, mittels der Ältesten, die Gottes Wort lehren, predigen, auslegen, öffentlich Sünder zur Buße rufen und privat in der Seelsorge auch dafür sorgen, dass dem einzelnen Gläubigen geholfen wird. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Prinzip. Es gibt einige Stolpersteine im Dienst von Pastoren und Ältesten, wo man häufig hinguckt, wenn man guckt, wo kommen Pastoren zu Fall. Dann sind es meistens drei Dinge, die da im Vordergrund stehen, oder vier. Irrlehrer, Probleme mit Sexualität und Beziehung zu Frauen, Macht und Autorität. Und das ist leider eines dieser Probleme, wo auch Pastoren häufig zu Fall kommen. Dass sie denken, sie hätten Macht und Autorität über andere Menschen. Wir haben die nicht. Paulus sagt, wir sind Sklaven, Mitarbeiter Jesu Christi. Und Christus soll regieren hier in unserer Mitte. Betet für uns, dass wir gute Hirten sind, dass wir solche sind, die euren Seelen dienen. Ich möchte nur kurz den letzten Abschnitt hier noch ansprechen, wo es dann um die Zusammenarbeit geht mit anderen Gemeinden. Die Gemeinde kann mit anderen gleichgesinnten Gemeinden zusammenarbeiten, wenn ein gemeinsames Interesse und Anliegen vorhanden ist. Wir können in den Angelegenheiten, von denen wir besonders betroffen sind, die Hilfe und den Rat anderer Gemeinden suchen. Aber eine Entscheidung irgendeiner anderen Gemeinde oder Gruppe von Gemeinden kann dieser Gemeinde niemals aufgezwungen werden. Was wir hier sagen, ist grob das, dass wir auch als Gemeinde es anerkennen, dass es an anderen Orten Gemeinden gibt. Und manche sind gleichgesinnt. Vor allen Dingen, wenn das auch evangelisch reformierte Baptistengemeinden sind oder solche, die unser Glaubensbekenntnis haben oder auch an wesentlichen Fragen des Glaubens mit uns gleichgesinnt sind. Und wir sind hier selbstverständlich, haben wir den Auftrag und die Freiheit, mit solchen Gemeinden auch in bestimmten Dingen zusammenzuarbeiten. Da kann es sein, dass man gemeinsame Missionare unterstützt. Da kann es sein, dass man gemeinsam Verlagsarbeit betreibt oder Ähnliches. Oder auch mal eine gemeinsame Evangelisation organisiert. Aber andere Gemeinden, andere Gremien von außen haben in der Gemeinde keine Autorität. Man könnte hier schön unterscheiden, dass wir als Gemeinde selbstständig sind, aber nicht unabhängig von der weltweiten Gemeinde Jesu Christi und anderen Gemeinden, die es eben an anderen Orten gibt, mit denen wir verbunden sind und wenn sie gleichgesinnt sind, sicherlich auch gemeinsame Dinge umsetzen und machen können. Das will ich dabei mal belassen. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass eine Gemeinde oder dass wir als Gemeinde eben nichts haben, was uns von außen jemand aufzwingen kann, sondern wir sind allein Christus verantwortlich, seiner Autorität und dem, wie er in unserer Mitte regiert.